Gottes.
Staffel 1, Episode 14. In der heutigen Episode ist das Thema Loslassen.
Triggerwarnung für diese Episode. Es geht diesmal auch um Tod und Sterben. Evil Mantis. Evil Mantis.
Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Hallo und willkommen mal wieder bei Evo Mentis. Ja, für die heutige Episode habe ich mir was rausgesucht, was ein bisschen schwierig ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte gerade spontan noch eine andere Idee, was ich machen sollte. Und habe es schon wieder vergessen. Sonst gäbe es vielleicht das. Man muss sich Sachen echt immer sofort aufschreiben. Also mir geht das ja zumindest so. Euch vielleicht auch, aber das ist genau das Problem mit etwas sprunghaften Gedanken, beziehungsweise wenn man zu viele Gedanken hat, dann verdrängt der eine das nächste. Es bleibt dann aber trotzdem irgendwo noch so im Hinterkopf und dann hat man immer das Problem, dass man sagt, Mist, da war noch was, ich wollte doch noch was, ich muss irgendwas und dann kreist da immer so ein Hintergrundprozess darum, irgendwie, dass da noch was war. Man ist unruhig, man beschäftigt sich irgendwie damit. Man weiß nicht so genau irgendwie, ob das vielleicht was Dringendes ist, ob es was Kritisches sein könnte, ob man möglicherweise gerade was Wichtiges vergisst, irgendeinen Termin, irgendwelche Sachen, schon wieder irgendeine Mahnung vergessen. Also ihr kennt sowas vielleicht. Ja, und dass je mehr man in sowas festhängt, desto mehr kommt man in so eine Grundangst auch rein, so eine Grundunruhe, dass da irgendwas ist, was man gerade nur nicht so ganz bedacht hat. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man im Dunkeln irgendwo ist und so ein bisschen diese Angst hat, dass da vielleicht irgendwas lauern könnte. Also diese uralte Grundangst, Urangst. Ja, und insofern, auch da ist insofern das heutige Thema relevant, das da heißt Loslassen. Ja, ich habe mir das ja ein bisschen ausgesucht, deshalb, weil ich zuletzt über Glück gesprochen hatte und wie das mit dem Glück funktioniert. Das Thema Glück war ja maßgeblich davon geprägt, dass wir vor allem den Unterschied wahrnehmen. Also zwischen einem Niveau, das niedriger ist und einem Niveau, was dann höher ist. Das empfinden wir als einen glücklichen Moment und da hängt es wirklich davon ab, wann wir das im Inneren ja im Prinzip annehmen können, also antizipieren. Also wann wir wirklich einen Zustand voll wahrnehmen, uns umfänglich dessen bewusst werden. Und wir diesen Wechsel dann vollziehen zwischen einem niedrigeren Zustand, also wenn wir weniger Geld haben, ein weniger positiv oder gut bewertetes Leben führen oder ein weniger gutes Ereignis zu einem besseren quasi hin ändern. Dann nehmen wir das als Glück wahr und zwar wirklich das, den Moment, wenn wir das antizipieren, wenn wir das wirklich im Inneren so komplett verstehen und annehmen und aufnehmen. Und als Enttäuschung oder Trauer nehmen wir es wahr, wenn es den anderen Weg geht. Also wenn es quasi von oben nach unten geht, wenn wir irgendwas verlieren, wenn irgendwas weniger wird, wenn wir das realisieren quasi, dass etwas schlechter wird in irgendeiner Form. Und schlechter wird es natürlich immer dann, wenn halt die Möglichkeiten wegfallen. Das heißt, wenn es vorher noch heißt, ja, du hast 5 Optionen zur Auswahl, wo du jetzt in Urlaub hinfahren kannst, also kein Problem, das wird alles bezahlt, du kannst es dir aussuchen und dann überlegst du und oh, das sind eigentlich alles ganz schöne Optionen. Und dann auf einmal heißt, jetzt sind nur noch 3 verfügbar. Dann erzeugt das natürlich dieses Gefühl von Trauer, Panik, man hätte ja vielleicht genau die gewollt, das ist jetzt schlechter geworden, jetzt hat man nur, weil man gewartet hat quasi, hat man Optionen verloren und irgendwann heißt dann, ja, jetzt sind nur noch 2 zur Auswahl, sorry. Und irgendwann ist dann nur noch 1 zur Auswahl und dann, weil man sich immer noch nicht schnell genug entschieden hat, dass man jetzt packt oder sonst was, ist dann gar keine mehr zur Auswahl. Ja, und das repräsentiert so ein bisschen das, was wir im Laufe unseres Lebens oder gerade so ab der Midlife-Crisis irgendwie so realisieren und wahrnehmen. Also wenn wir unser Leben beginnen, dann ist das ja erstmal alles neu und alles toll und aufregend und relativ unvorbelastet im Idealfall als Kind. Also das prägt ja die Kindheit, dass wir da uns noch um viele Sachen gar nicht kümmern müssen. Wir sind natürlich auch gewissen Zwängen ausgesetzt und je nachdem, was für eine Kindheit wir da erleben, kann das auch hochproblematisch und kritisch sein. Bis dahingehend, dass wir das Gefühl haben, dass wir das nicht selber in der Hand haben, alles, was wir da tun. Aber irgendwann kommt vielleicht der Zustand trotzdem, in dem wir sagen, jetzt gehen wir selber als eigenständiges Wesen hinaus in die Welt und haben ja alle Möglichkeiten. Also das Typische ist auch dann, dass manche dann, nachdem sie ihre Schule abgeschlossen haben, erstmal eine Weltreise machen, so um dieses Gefühl komplett zu zelebrieren quasi. Ich kann jetzt hingehen, wo ich will. Ich schau mal, wo ich lande auf der Welt und welchen Beruf und welche Sachen und welche Karriere ich mache und was dann alles kommt. Und da sind theoretisch ganz viele Möglichkeiten da. Und diese Möglichkeiten bauen natürlich auf das, was man schon gemacht hat, aber müssen sich ja mal am Außen orientieren. Man muss diese Möglichkeiten ständig gestalten. Eine Erkenntnis ist irgendwann, nichts bleibt, wie es ist. Also ich kann mich nicht darauf verlassen, quasi, dass einmal erreichte Zustände so bleiben, sondern das kann immer wieder auch nach unten gehen von selber oder wenn ich nichts aktiv tue oder wenn ich schlechte Entscheidungen treffe. Das heißt, dieses Streben im Prinzip nach Glück, was da ja auch eine Rolle spielt, dass ich versuche, immer mehr und mehr und mehr zu erreichen in irgendeiner Form. Das muss nicht zwingend Geld sein, das muss nicht zwingend Status sein, aber in irgendeiner Form versuche ich, mich immer wieder glücklich zu machen, indem ich ein Mehr erreiche. Und theoretisch ist ja auch ganz viel erreichbar, auch große Teile deines Lebens lang. Aber irgendwann merkst du, okay, du hast dich jetzt an vielen Stellen festgelegt irgendwie. Du hast jetzt ein Haus, das du abbezahlen musst vielleicht. Du hast Kinder, die an einer bestimmten Stelle zur Schule gehen, dort ihren Freundeskreis haben. Du hast geheiratet möglicherweise. Das hat dich entweder zumindest finanziell gebunden, selbst wenn du dich dann wieder trennst, oder es hat dich auch ansonsten gebunden und du überlegst dir vielleicht, dass vielleicht doch jemand anders besser gewesen wäre. Da kann man sich zum Teil wieder draus lösen an den Sachen, aber es sind alles Sachen, die einen erstmal binden und festhalten. Gleichzeitig sind es auch Sachen, die einem wichtig und teuer geworden sind, die man nicht aufgeben will. Man will nicht sagen, ach, Haus, egal, ich ziehe jetzt irgendwo ein anderes Land oder hier mein Job, naja, gut, der ist so mittelgut und jetzt mache ich mal was anderes, aber damit werfe ich ja quasi den alten Job ein Stück weit auch weg. Es sind alles Sachen, die man, also alles, was man erreicht, alles, was man im Meer erreicht, sind auch Sachen, die einen letztlich binden. Und selbst die Kinder, wenn man sie super gern hat und liebt und so weiter, binden sie einen ja gleichzeitig. Es geht mit Verpflichtungen einher, es geht mit der Sorge einher, das kennen die meisten Eltern, dass ja vielleicht den Kindern was passieren könnte und man muss auf sie aufpassen, man muss dies und jenes. Das heißt, je höher man da ansteigt eigentlich in diesem Punkto Glück, also je mehr man da erreicht, desto mehr Potenzial ist auch dafür da, dass man durch Sachen gebunden ist. Ja, das heißt, ich muss quasi auf mehr Dinge aufpassen, ich muss mich nach mehr Dingen richten. Je mehr ich da habe, umso mehr kann ich eben auch verlieren. Jemand, der durch die Gegend zieht, keinerlei Besitz hat, nur morgens quasi gucken muss, ob er für abends halt irgendwie das Essen irgendwo zusammenkriegt, vielleicht irgendwie einen Tagelöhnerjob machst oder dergleichen, der keinerlei Bindung, keine Familie und sonstiges hat, der keine Freunde hat und so weiter, der kann gar nicht mehr so viel verlieren, aber auch der kann natürlich Dinge verlieren, der kann, sag mal böse irgendwie, seinen Körper hat er noch, seine Gesundheit hat er noch an der Stelle, natürlich kann er auch dort etwas verlieren. Und er kann halt auch Möglichkeiten verlieren. Das heißt, es kann halt sein, dass er eingesperrt wird zum Beispiel. Da hat er weniger Möglichkeiten, wie er durch die Gegend zieht. Es kann sein, dass er aus irgendeinem Land verbannt wird. Es kann sein, dass er anderweitig eingeschränkt wird in dem, wie lange er noch wie leben kann. Das heißt, diese Perspektiven für die Zukunft ist auch etwas, was einen letztlich ein Stück weit bindet, indem man halt das Gefühl hat, man müsste da noch etwas nutzen. Also ich habe noch das Potenzial, jetzt doch etwas aus meinem Leben zu machen, also muss ich das auch nutzen. Und mache ich das dann nicht, dann ist es ja auch quasi eine Verschlechterung, die sich ergibt. Das kann ich als Unglück wahrnehmen. Das heißt, je mehr ich habe an Möglichkeiten, umso mehr kann ich verlieren. Je weniger ich schon habe, desto, ja, man würde sagen, desto unglücklicher bist du schon, aber wir haben ja gelernt, wenn dieser Zustand eine Weile erstmal erreicht ist und antizipiert ist irgendwie, dann fühlt er sich unter Umständen ziemlich ähnlich an, wie das, wenn ich halt deutlich mehr habe und mich an diesen Zustand gewöhnt habe. Das gibt ja auch große Beispiele in der Geschichte von berühmten Personen, die unter sehr ärmlichen, einfachen Bedingungen gelebt haben oder auch Religionen, die genau das zelebrieren, indem sie sagen, möglichst wenig Dinge haben, möglichst viel aufgeben, loslassen. Und das ist jetzt nun der spannende Teil, dass ich etwas, was ich habe, ja nicht zwingend als einen schmerzhaften Verlust wahrnehmen muss, sondern ich kann es ja auch, also ein Verlust ist ja etwas quasi, was mir zugefügt wird, was mir passiert, wo ich passiv quasi ja mir etwas widerfährt, was ich nicht freiwillig gewählt habe, was ich nicht gewollt oder gesteuert habe, wo ich nicht selbst wirksam war. Und das sind immer Sachen, die sind eher negativ behaftet. Also gerade auch im Kontext mit Depressionen ist oft das Problem, dass die Selbstwirksamkeit nicht mehr so empfunden wird. Und Dinge, die mir halt widerfahren, also irgendein herber Verlust, Schicksalsschläge und dergleichen. Ich liebe Menschen verliere, entweder weil ich mich zerstreite, weil die irgendwo weit weggehen oder weil sie sterben oder dergleichen. Dann ist es ein Verlust, der mir zugefügt wird, den ich nicht freiwillig wähle in irgendeiner Form. Bei einigen Sachen habe ich aber vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich wähle freiwillig quasi, dass ich halt meinen Besitz aufgebe. Ich verschenke alles. Dann ist es zwar erstmal schmerzlich, aber dadurch, dass ich es aktiv gestalte, kann ich diesen schmerzlichen Prozess sozusagen deutlich abmildern. Durch diese Selbstwirksamkeit habe ich das Gefühl, dass ich quasi diesen Verlust ein Stück weit auch annehme. In dem Moment schon und kann diesen Prozess des Verlustes und somit auch der Trauer und so weiter halt besser gestalten. Und nehme dadurch halt was weg, was ich später ansonsten halt immer durch eine Bindung halt und durch Ängste, dass ich es verlieren könnte oder durch einen mir von außen hinzugefügten Schaden quasi verlieren könnte. Ja, das ist das Grundprinzip vieler Religionen und philosophischer Prinzipien, ist allerdings halt was, was auch schwierig ist, weil es halt eigentlich gegenläufig ist zu dem, was wir als Menschen von der Evolution her so grundlegend mitbekommen haben. Das heißt, es ist richtig und korrekt, dass es prinzipiell funktioniert, man kann es so machen, aber man ist damit trotzdem halt in einem Konflikt mit vielen Grundbedürfnissen und Grundmechanismen in einem. Das heißt, es ist nichts, was so total einfach geht nach dem Motto, das macht man halt einfach und dann ist ja alles gut. Also ja, kein Wunderding oder sowas irgendwie, sondern es ist halt was, ein Trade-off hat das halt trotzdem. Man nimmt einen gewissen Schmerz quasi vorweg und gestaltet ihn aktiv. Und etwas Ähnliches macht man aber ja auch in der Trauerbewältigung. Also da gibt es ja verschiedene Phasen der Trauer. Das betrifft sowohl, wenn man selber quasi diesen Verlust erleidet oder sei es, dass man den Verlust der Möglichkeiten erleidet, wenn man merkt, dass man bald sterben wird oder merkt, dass Angehörige oder ja Freunde sterben werden, dann gibt es verschiedene Phasen, die man dadurch läuft normalerweise und die laufen nicht unbedingt direkt hintereinander ab. Also es kann auch sein, dass man da hin und her springt, gewisse Sachen überspringt, gleich woanders landet, je nachdem auch, wie so ein Prozess abläuft. Also ob derjenige jetzt ganz plötzlich aus dem Leben scheidet durch einen Unfall oder ob es eine lange Krankheit ist, wo derjenige möglicherweise auch leidet, also wo man auch dann auf einmal mit einer Perspektive konfrontiert ist, dass die sich sogar schlimmer anfühlt quasi als der baldige Tod, dann gestaltet sich das immer sehr unterschiedlich. Und je nachdem, wie man persönlich damit umgeht und wie sehr quasi man persönlich eben abhängig ist von einer Person, also daran gebunden ist, das eigene ja Glück oder die eigene Zufriedenheit, sage ich mal, den eigenen Status halt an, die das Vorhandensein dieser Person gebunden hat. Also ein Ehepaar, was seit 60 Jahren verheiratet war und zusammen ist. Also so das Maximum, was man so typischerweise erreichen kann. Das kann natürlich dann einen Verlust des Ehepartners als sehr gravierend und schlimm empfinden. So schlimm, dass man sagt, jetzt ist im Prinzip auch das eigene Leben damit beendet, weil diese Abhängigkeit vielleicht so intensiv und stark war und fundamental. Also eine typische Sache ist erstmal, dass man das Ganze abstreitet. So dieses, nein, das betrifft ihn nicht, oder nein, das kann ja nicht sein, da kann nichts passiert sein. Das Unglücke und so weiter, das betrifft immer nur andere. Das ist so eine typische Denkweise und ist halt so ein Schutzmechanismus auch, der bei den meisten Leuten halt im Normalfall greift, weil man sich halt, also in den Fällen auch, wo vielleicht auch gar nichts ist, aber man vielleicht den Verdacht hat, es könnte was sein, oder man mitkriegt, oh, da gab es irgendwo einen Unfall, das könnte ja vielleicht jemand betreffen, der mich irgendwie, den ich irgendwie kenne. Ja, damit man sich nicht da dauernd Sorgen macht und so weiter, sind die meisten Menschen so veranlagt, dass sie so Sachen erstmal quasi wegschieben und sagen, das betrifft mich nicht, das kann nicht sein. Bis mir nicht haarklein bewiesen wird quasi, dass es derjenige ist, dann ist es das auch nicht. Ich nehme das immer das Gute an quasi. Und das habe ich in der Episode auch zum Thema Panik mal genau erklärt, dass da unterschiedliche Typen gibt. Es gibt halt auch solche, die dann halt immer tendenziell annehmen, dass es so der schlimmere Zustand ist. Dann, oh Gott, das war bestimmt jemand betroffen, den ich kenne oder sowas. Das war bestimmt die Frau irgendwas. Das gibt's auch. Das ist eine Frage, wie man damit umgeht. Entsprechend hat man vielleicht diese Phase verstärkt oder auch nicht. Und das ist eben so die Frage, wie geht man mit Dingen um? Also Leute, die sehr früh sowas annehmen dann, die nehmen quasi schon ein Stück weit von dieser Trauer, von diesem Unglück, diesen empfundenen, quasi da schon mit, indem sie sagen, oh Gott, das ist wahrscheinlich der, oder es könnte sein, dass es derjenige ist. Also die gehen davon schon freiwillig so ein bisschen runter quasi von ihrem Status quo. Und können schon sagen, verabschieden sich halt innerlich so ein bisschen. Genauso ist es halt bei der Sterbebegleitung, wo auch die Angehörigen primär halt lernen müssen, damit umzugehen, und das so ein Wechselspiel ist, dass man sagt, man muss im Prinzip schrittweise diesen Prozess halt des Abschiednehmens haben. Und das wirklich Gravierende ist ja, wenn man mitbekommt, auch wie jemand stirbt, oder das auch ein bewusster Prozess ist, weil er möglicherweise nur noch durch künstliche Maßnahmen am Leben gehalten wird oder der Körper am Leben gehalten wird, aber es eigentlich keinerlei Perspektive mehr gibt, dass sich dieser Zustand bessert oder dass derjenige nochmal zu Bewusstsein kommt oder ein normales Leben führen wird, dann ist trotzdem dieser Prozess, mit dem man den Tod im Prinzip aktiv einleitet, halt trotzdem ein sehr verstörender. Erstens, weil es anders funktioniert als in den ganzen Filmen. Das heißt, wir bekommen da ein falsches Bild vermittelt. Wir haben im Prinzip nie gut gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Wir haben die selten erlebt. Es wird nicht oft über sowas gesprochen, was da passiert. Wir sind darauf nicht gut vorbereitet. Also weder von der Sache her, noch von der Emotion her. Und vor allem aber ist bei uns im Leben normalerweise alles darauf ausgerichtet, dass man Leben verlängert, bewahrt, rettet, ja, das heißt, wenn irgendwo ein Unfall ist, ein Unglück oder jemand ertrinkt im Badesee oder sowas, dann wird versucht, denjenigen zu reanimieren, dann wird geguckt, dass derjenige beatmet wird, atmet, dass man das Herz wieder zum Laufen bringt, da tut man diese ganzen Sachen halt sehr intensiv, also da wird richtig drum gekämpft und gemacht und so weiter. Das ist insofern fest verankert bei uns, dass das oberste Prinzip ist eigentlich, dass man das machen muss, und wenn jemand unter Wasser ist oder nicht atmet oder sonst was, dann muss man was tun. Ja, in diesem Sterbeprozess passiert dann halt ab einem gewissen Zeitpunkt unweigerlich genau das Gegenteil. Wo man das hinnimmt oder wo man es sogar aktiv herbeiführt, indem man eben die Maßnahmen, die das bisher noch aufrechterhalten haben, halt beendet. Und das ist eine sehr krasse Erfahrung oder auch Umstellung, wenn man das halt nicht kennt. Und in dem Zuge ist man halt darauf angewiesen, loszulassen. Und hat man das aber vorher gar nicht so verstanden, hat man nicht gewusst, was da passieren wird, hat es insofern gar nicht vorab schon so stufenweise antizipieren können, innerlich aufnehmen können, einplanen können, dann trifft einen das unter Umständen genau in dem Moment total hart. Und wenn man dann noch dazu realisiert, was das jetzt bedeutet, wenn jemand tot ist, da gehe ich gleich noch mehr drauf ein, dann kann es wirklich sein, dass es so von 0 auf 100 so komplett einen erwischt und das einfach viel zu viel ist. Und dann gibt's halt Schutzmechanismen im Kopf, die halt erstmal so Sachen komplett dissoziieren. Die streiten es komplett ab. Insgesamt das Thema ist, glaube ich, was man schon mehr behandeln kann und schon wichtig ist. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist wirklich es gibt da verschiedene Dinge, die man einfach abarbeiten muss in sich, und wenn die aber alle zu geballt, zu schnell zusammenkommen und man zu wenig drauf vorbereitet ist und da zu wenig auch nachbereitet wird, dann ist das unter Umständen so viel, dass man halt, also faktisch ist es so, man würde sagen, dann wird man spontan verrückt oder sowas oder packt es nicht mehr, also dann fliegt die Sicherung raus. Da gibt's aber halt Schutzmechanismen, also dass wirklich halt Teile vom Gehirn sich halt dann von anderen Teilen so ein bisschen trennen, also die das halt einfach ausblenden, die Möglichkeit haben, so zu tun, als sei nichts gewesen oder das verdrängen oder diesen Prozess halt einfach so in der Intensität halt nicht stattfinden lassen, sich an den neuen Zustand anzupassen. Und dann muss man das aber in der Folge halt Schrittchen für Schrittchen abarbeiten quasi und hat unter Umständen extrem lange, sehr intensiv emotional daran zu arbeiten, um halt diesen Zustand quasi zu erreichen. Also diesen Ist-Zustand der Realität quasi wieder zu erreichen, weil man sich vorher immer noch auf einem Zustand von Illusionen und von Verdrängung und so weiter halt zurückzieht, der es erlaubt halt, dass man nicht ganz so hoch darunter fällt. Weil man es anders halt nicht schaffen würde, weil es einen viel zu unglücklich machen würde und das halt möglicherweise auch dazu führen würde, dass man halt sein Unglück als so tiefgehend empfindet, dass man sein ganzes Leben halt irgendwie nicht mehr erträglich empfindet. Der Schutzmechanismus ermöglicht es einem halt, sein Leben noch erträglich zu empfinden und es halt abzuarbeiten, aber streckt das Ganze unter Umständen halt auf einen sehr langen Zeitraum und das kann wiederum halt auch dazu führen, dass sich gewisse, ja, das Gefühl von Unglück sozusagen richtig gehend chronifiziert, also man ja dauerunglücklich ist, weil man immer noch weiter runtergeht und immer noch weiter runtergeht und immer noch nicht den Ist- und Realzustand erreicht hat. Ja, um darauf ein bisschen so überzugehen oder umzuschwenken mal, die Dramaturgie von Geschichten spielt sehr oft damit. Also ich hatte das ja auch schon beim Thema Glück irgendwie erwähnt, dass oft quasi nochmal so ein großer Verlust kommt, so 20 Minuten bevor so ein Film endet und dann kann da wieder drauf aufgebaut werden nach oben und dann kann man quasi wieder ein Glück empfinden zum Ende hin. Obwohl dazwischen vielleicht mal alles ganz schlimm war, aber dieser Anstieg ist eigentlich das, was einen dann wieder glücklich macht oder Glück empfinden lässt. Und in der Dramaturgie kann man aber auch anderweitig damit spielen, indem Erwartungen geschürt werden. Also es wird eine Erwartung gesetzt, wie die Geschichte weitergeht. Und das ist quasi das, was man, woran man gebunden wird als Leser. Also da wird ein Plateau gesetzt nach dem Motto, pass mal auf, das geht so weiter. Der geht jetzt dorthin, dann geht er dorthin, dann trifft er den, dann macht er noch die und die Sachen. Das ist jetzt der Plan und so weiter. Der wird ja auch gut erklärt und es wird alles so vorbereitet und es scheint alles so drauf hinzulaufen. Und daran bist du dann gebunden, davon bist du abhängig als Zuschauer quasi. Und dann wird das durchkreuzt. Dann stirbt derjenige überraschend quasi. Und dann trifft dich das viel mehr, weil auf einmal diese Möglichkeiten, diese Sachen quasi, was da passieren wird und so weiter, werden halt gebrochen. Auf einmal sind diese Möglichkeiten weg. Das ist das, was dich wirklich halt traurig macht, trifft, in so ein Unglück quasi bringt. Und in der Dramaturgie wird das manchmal auch wirklich benutzt halt, also auch Zuschauer wollen zum Teil ihre Emotionen verschiedenster Art da durchleben, aber halt auf einer quasi spielerischen Weise, weil sie es halt doch nicht wirklich persönlich betrifft. Und dadurch können sie Sachen vielleicht auch anders reflektieren. Also mit Dramen quasi gehen Menschen unterschiedlich um oder in unterschiedlichen Situationen passen sie auch auf verschiedene Weise. Der Trick ist quasi aber immer, dass man erst die Möglichkeiten aufspannt, indem man sagt, was passiert weiter, und dann sie unvermittelt quasi abschneidet und wegnimmt. Und eine Serie, die das ganz extrem macht, also wo mir das mal wirklich so aufgefallen ist oder dann wirklich so gekommen ist, also was da wirklich ist, ist halt Game of Thrones. Das halt, ja, es ist nicht in allen Bereichen glücklich gewesen und gerade die Verfilmung hinten raus, keine Frage, aber es gibt so eine Sequenz dazwischen irgendwie, wo Krieg geführt wird und wo ganz klar ist, was sie weitermachen und am strategischen Tisch sitzen und sie sagen, mit wem sie da Frieden schließen und wie das alles weitergehen könnte. Und du denkst, ja, vielleicht kriegen sie es ja so hin und so weiter. Das ist schon so die Sorge, könnten ja kleine Sachen sein. Und dann wird aber recht rüde halt an einigen Stellen jemand umgebracht. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wer es kennt, der ist vielleicht auch an einigen Stellen überrascht gewesen. Und das ist zwar einerseits spannend und interessant, dass wirklich so eine komplette Wendung da ist, aber gleichzeitig durchbricht es halt dein gedankliches Modell, wo du dachtest, dass es hingeht und in welchem Bereich du dich da bewegst, plus minus. Und auf einmal geht's halt rasant quasi nach unten und du musst dich komplett neu orientieren. Also du erlebst eine Desorientierung, gleichzeitig eine Wegnahme von allen Dingen, die du da in Aussicht hattest. Und ja, das ist halt emotional relativ krass und so ähnlich empfinden wir aber auch den Tod. Also unseren eigenen natürlich nur bedingt, da spielen nochmal andere Sachen eine Rolle. Aber auch da natürlich, wenn wir auf das Ende unseres Lebens zugehen, das ist eher gestreckt halt, dass wir merken, je älter wir werden, umso weniger Möglichkeiten haben wir. Zum einen, weil wir halt vielleicht nicht mehr so taufrisch sind, dann zum anderen, weil wir in dieser restlichen Lebenszeit nie mehr so viele Sachen machen können, weil wir schon viele Entscheidungen getroffen haben. Mit jeder Entscheidung im Prinzip fallen andere weg. Es gibt eine schöne Kurzgeschichte von Michael Ende auch dazu, mit so einem Raum irgendwie, mit vielen Türen und so weiter, und ständig verschwindet wieder eine, bis halt, sind alle weg? Oder ist nur noch einer am Ende übrig oder sowas? Aber immer so die Angst ist, ich könnte mich ja falsch entscheiden, aber wenn man sich nicht entscheidet, ist es halt auch nicht. Das heißt, die Erkenntnis ist eigentlich, obwohl wir am Anfang unseres Lebens das Gefühl haben, wir hätten noch alle Möglichkeiten, und am Ende, je älter wir werden, das Gefühl haben, wir haben immer weniger Möglichkeiten, können wir trotzdem zu jedem Zeitpunkt nur jeweils einen Weg gehen. Das heißt, uns war es niemals möglich, diese ganzen vielen Wege, die in unserer Fiktion quasi da waren, so ähnlich wie bei Game of Thrones, wo da ein Ausblick gegeben wurde, was alles passieren könnte. Diese ganzen Wege waren nie alle beschreitbar. Es wäre immer nur einer beschreitbar gewesen, und die andere Sache ist halt, die Wege, die wir quasi da sehen und antizipiert haben, dass da ist, also wo wir unsere Karriere machen, wo wir weiter hingehen, wo wir Haus bauen, Familie oder whatever, oder auswandern irgendwo hin und da irgendwie einen geilen Surfclub gründen und eine Strandbar oder diese ganzen Ideen, das sind ja Fiktionen erstmal, aber trotzdem ist das quasi unsere Wahrheit von der Zukunft, die wir halt als gegeben annehmen. Und die Wege, die wirklich kommen, die sehen wir halt oft gar nicht. Die können wir auch gar nicht sehen. Die können wir auch nur bedingt beeinflussen. Insofern war es uns nie möglich, alle Ideen, die wir da hatten, wie die Zukunft für uns aussehen könnte, wahrzunehmen. Wir hätten vielleicht einzelne davon quasi realisieren können, aber auch das ist nicht hundertprozentig möglich, weil es immer wieder dazwischen Ereignisse und Entscheidungen gibt, quasi, die wir nicht vorhergesehen haben, die da nicht eingeplant waren in unserer Fiktion und die halt diese Fiktion so ein bisschen verändern oder in eine andere Richtung lenken. Das heißt, wir müssen halt sowieso in jedem Moment immer so das Beste aus allen Möglichkeiten machen, und vermutlich haben wir das auch getan. Also es ist ja selten so, dass wir irgendwie sagen, oh, jetzt entscheide ich mich mal bewusst für irgendwas, was ich eigentlich bereuen werde später. Also es gibt ja ganz selten so Sachen, wo wir wirklich konkret abwägen und sagen, ich wähle jetzt Option A, die aber den Nachteil X hat, und dann später bereuen wir und sagen, Option A war gar nicht so gut, weil der Nachteil X war viel größer als gedacht oder der Vorteil, den wir dadurch erfahren ist, war nicht groß genug. So gut machen wir es ja selten, und selbst dann, ja, wir haben es nicht besser gewusst. Hätten wir es besser gewusst und hätten wir es besser gekonnt, hätten wir es besser gemacht. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Ja, und man hat zu jedem Zeitpunkt sein Möglichstes getan, und später ist man immer schlauer. Später dann hat man auch mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten vielleicht erworben, mit Dingen umzugehen. Vorher hatte man gar keine Möglichkeit, anders damit umzugehen. Insofern ist es oft unfair, wenn wir dann rückblickend sagen, oh, da hätten wir anders. Aber genau das passiert ja gerne beim Grübeln, weil wir es halt dann aber eben auch fürs nächste Mal lernen wollen. Ja, aber trotzdem empfinden wir halt den Wegfall von Möglichkeiten immer als etwas Trauriges oder Krasses. Und das trifft uns halt auch nochmal beim Tod von anderen Menschen, wenn es bewusst wird, dass viele Möglichkeiten jetzt wegfallen. Und das waren aber auch zum Großteil fiktive Möglichkeiten. Trotzdem waren es Möglichkeiten, die wir oft so im Hinterkopf noch hatten, nach dem Motto, ach, dann kann ich dir ja nochmal besuchen. Ach, dann können wir nochmal planen, dass wir einen Urlaub zusammen machen. Oder ja, nächstes Weihnachten, da feiern wir dann zusammen irgendwie und dann machen wir das. Das waren immer so Möglichkeiten, die im Kopf waren, die man vielleicht aufgeschoben hat. Und das ist der Fehler, den man sich dann vorwirft, dass man Sachen aufschiebt, dass man Sachen falsch gewichtet hat. dass man es hätte anders machen müssen. Und dann auf einmal sind diese Sachen aber nicht mehr möglich. Und das ist so das einzig Gravierende, wo man vielleicht auch wirklich konstruktiv drüber nachdenken kann, dass man sagt, Möglichkeiten, die da sind, aber die man nicht umsetzt, sondern aufschiebt. Da muss man halt genau überlegen, wie wichtig sind die einem. Natürlich wird man nicht immer alles machen können. Also ich sag mal, wenn du 5 verschiedene Teile deiner Familie hast, alle wollen, dass du Weihnachten bei ihnen feierst, dann wirst du nur bei einem Teil Weihnachten feiern, außer du schaffst es alle irgendwie zusammenzukriegen. Aber wenn die das nicht wollen oder können oder sowas, dann musst du dich entscheiden. Also eines von ganz vielen möglichen Beispielen. Kannst nicht immer alles gleichzeitig machen, aber du kannst es halt priorisieren, indem du sagst, okay, ausgehend davon, dass diese Möglichkeiten wegfallen würden, das ist das letzte Mal ist quasi, mit welchem von den Sachen könnte ich am schlechtesten umgehen? Also welches von den Sachen fände ich am traurigsten, problematischsten, könnte ich mich am wenigsten arrangieren quasi gedanklich? Dann solltest du vielleicht genau diese Möglichkeit priorisieren, soweit das halt geht. Es gibt da ja immer ganz viele Faktoren, die dafür oder dagegen sprechen. Das kann man versuchen zu managen quasi. Und wie gesagt, man empfindet dann halt in dem Moment, wo einem bewusst wird, derjenige ist tot, dann ist das was sehr Ultimatives. Bei fast allen Sachen sind wir es ja gewohnt oder kriegen es beigebracht und sagt, ja, da kann man nochmal drüber reden. Die Deadline klingt zwar nach tot, aber ja, das kann man nochmal aufschieben. Oder kriegen sie nochmal eine Fristverlängerung. Das ist nicht so schlimm, oder das kriegen wir dann schon wieder irgendwie gerade gezogen, oder ja, da haben sie jetzt ein paar Nachteile, aber dann gibt's noch mal andere Möglichkeiten. Das heißt, oft gibt's immer noch mal so Dinge, mit denen man das ein bisschen abfedern und abpulvern kann. Beim Tod nicht. Also, außer in Fällen, wo vielleicht jemand noch nicht wirklich tot ist und noch wiederbelebt wird oder dergleichen, da gibt's einen kleinen Zeitraum, oder wo es einen Irrtum gab, dass man mitgeteilt kriegt, jemand wäre gestorben und dann war es doch jemand anders. Okay, ganz seltene Ausnahmefälle. Aber normalerweise ist Tod tot und irreversibel. Und wolltest du denjenigen vorher noch irgendwas Wichtiges fragen, nach dem Motto, ja, dann rufe ich dann halt mal an und frage ihn noch das oder sowas. Wenn er tot ist, ist das vorbei für alle Zeiten, für immer. Und das zu realisieren, das verpassen wir oft im täglichen Leben, im Alltag. Es wird uns aber wahnsinnig krass bewusst, wenn so ein Ereignis eintritt oder eingetreten ist. Und dann müssen wir quasi diese ganzen Sachen, die wir da verdrängt haben von vorher, nachträglich aufarbeiten. Und das ist das, was auch uns oft so komplett reinreißt, dass wir dann halt dieses Abschied nehmen, dieses Loslassen von diesen ganzen Möglichkeiten halt, also dieses Runterstufen, das müssen wir dann halt nachholen. Hätten wir es vorher uns schon immer bewusster gemacht quasi, hätten wir es dann leichter annehmen können. Man kann sowas aber nie komplett und sollte niemand nie komplett loslassen, denn dieses ultimative Loslassen von allem, wie es vielleicht manche Religionen wirklich in dieser Extremform auch vorgeben, würde ich persönlich sagen, ist nicht unbedingt sinnvoll. Man ist, je nachdem wie man sich selber als Person definiert, oder auch, wie sich Menschen an sich definieren, ist es okay, sich abhängig zu machen von etwas. Denn erst durch eine gewisse Abhängigkeit von Dingen drücken wir auch eine Nähe und eine Wertschätzung quasi aus. Ich mache mich von jemand abhängig, zum Beispiel, indem ich ihn heirate oder sowas. Ja, dann mache ich mich bewusst davon abhängig, ja, in guten wie in schweren Zeiten. Oder ich mache mich von Kindern abhängig, die ich auf die Welt bringe, weil es mir wichtig ist. Und in dem Moment, wo sie mir wichtig sind, quasi, hat es einen Bezug und definiert mich auch ein Stück weit. Und ich setze mich gleichzeitig aber gewissen Problemen halt damit aus, gewissen Abhängigkeiten, aber mache das halt gerne. Genauso kann ich das in anderen Bereichen machen. Es sollte aber sich halt immer sinnvoll anfühlen, dass diese Abhängigkeit, die ich bewusst eingehe, auch wirklich dem entspricht, wie ich mich selber sehe und definiere und meine eigenen Werte quasi sehe. Also mich von einer Firma abhängig machen, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich nicht als Person oder in den Werten oder so weiter definiert und dass sich auch entsprechend finanziell nicht auszahlt, um über Umwege quasi mich zu definieren oder dergleichen. Das macht dann eher weniger Sinn. Das sind dann auch Sachen, wo Leute vielleicht dran hadern oder Probleme haben, wo sie aus anderen Gründen gezwungen sind. Mich von einer Religion abhängig zu machen quasi, indem ich mich daran irgendwie stark binde, aber irgendwie definiert sie mich nicht so richtig oder bringt mich eigentlich nicht dorthin, wo ich sein will. Auch schwierig. Insofern, also ich glaube, es klappt nie ganz, dass man sich von allen Sachen immer so komplett gedanklich loslöst. Man hat das so gar nicht ganz im Blick, wo man überall noch abhängig ist von anderen Sachen, und gleichzeitig B, definiert es einen auch und definiert man sich auch selber sinnvollerweise darüber, indem man aktiv gestaltet, wovon man sich abhängig macht und wovon nicht. Und jetzt denken wir mal an Star Wars, also eine Sache, die ich nie verstanden habe, aber ich muss auch zugeben, ich habe keine Bücher dazu gelesen und keinen Hintergrund und kenne nur die Filme. Da ist doch in Episode 3, wie der Anakin irgendwie immer noch seine Mutter in der Sklaverei oder sowas hat irgendwie hocken lassen, weil auch der Jedi-Orden sagt, du sollst dich von diesen ganzen Zwängen unabhängig machen und lösen. Und dann am Ende stirbt sie und er hätte sie aber inzwischen ja vielleicht mal retten können oder irgendwas, ohne da gleich, also hä? Und da genau hat es bei mir so ein bisschen ausgesetzt, wo ich gesagt habe, warum muss man sich jetzt von allem abhängig machen, unabhängig machen? Also klar, ich verstehe das Konzept, und je unabhängiger du bist, desto weniger emotional gebunden bist, desto nüchterner, rationaler im Auftrag einer anderen Sache. Aber gleichzeitig, die Jedis machen sich ja von ihrem Auftrag wiederum abhängig, von ihrer Religion, von ihren anderen Sachen. Also von irgendwas bist du halt abhängig. Und sagen wir es mal ganz konkret, also du bleibst ja trotzdem abhängig von gewissen Bedürfnissen oder von gewissen, ja, es gibt diese berühmte Bedürfnispyramide, also quasi, was sind die grundlegenden Sachen, die jeder braucht. Die ist, glaube ich, in ihrer ursprünglichen Form so mittelgut, aber war schon mal von der Idee her ein gewisser Ansatz, dass man sagt, es gibt halt gewisse Grundbedürfnisse, wie auch immer sie genau aussehen, die eigentlich so ziemlich alle haben, und diese Grundbedürfnisse, die prägen dich halt auch ein Stück weit, denen kannst du nicht so ganz entkommen. Und ja, je weiter oben es auf der Pyramide ist, umso entbehrlicher werden die Sachen vielleicht oder du brauchst nicht mehr so viel davon. Trotzdem, du bist halt immer von irgendwelchen Sachen abhängig. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel davon abhängig, damit ich jetzt hier existiere, von Sauerstoff in dieser Luft. Hätte ich das nicht, hätte ich ein Problem. Ich bin auch davon abhängig, dass ich hier vielleicht was zu trinken habe und was zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich hier Strom habe für Licht natürlich auch, um das aufzunehmen und so weiter. Ja, ich könnte mich von einem Teil dieser Sachen unabhängig machen. Ich könnte irgendwo in den Wald ziehen und sonstige Sachen. Dann habe ich gewisse andere Nachteile, dann fühle ich mich nicht so wohl und nicht so warm. Und auch da habe ich vielleicht aber eine Abhängigkeit davon, dass ich mich gerne wohlfühlen würde und es mir gerne warm ist und so. Und also ich kann nicht allen Bedürfnissen und Abhängigkeiten entkommen. Müssen wir auch gar nicht. Dennoch, dieser Grundgedanke, dass man sich von zu viel, also von Dingen, die entbehrlich sind, unter Umständen unabhängig machen sollte, also loslassen sollte, um das eben vorwegzunehmen, dass diese ganzen Sachen wegbrechen können und um auch die ständige Angst davor, dass sie wegbrechen können, wegzunehmen und gleichzeitig auch ja diese Triebfeder, die einen immer dazu bringt, Angst zu haben davor, dass etwas wegbricht, die nimmt man ja auch weg. Also es hat einen ja auch ein Stück weit im Griff quasi. Also wenn ich immer Angst habe, dass quasi, also sagen wir mal, ich habe jetzt im Lotto gewonnen und kauf mir ein richtig geiles Auto für über 1 Million. Ja, jetzt kann ich das zwar versichern und so weiter, aber dann muss ich ja trotzdem, ich muss trotzdem gucken, die Versicherung muss auf jeden Fall zahlen. Ich darf aber trotzdem, muss gucken, dass da keine Sachen jetzt passieren, irgendwie, die Versicherung vielleicht nicht abdeckt irgendwie. Ich will aber trotzdem dieses Auto irgendwie, also es ist nicht nur der Wert, sondern vielleicht ist es auch ein persönlicher Bezug genau zu diesem Auto oder vielleicht ist es mir vererbt worden, dann habe ich ja, dann ist emotional ein Unikat und Einzelstück, dann bin ich davon abhängig irgendwie, ja. Da muss ich immer aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Das könnte irgendwas sein und so. Oder viel nachvollziehbarer für alle Eltern, die Kinder, ja. Also ich setze sie in die Welt und dann bin ich davon abhängig. Würde ich Kinder jetzt nicht als Luxus ansehen, das Auto würde ich eher entbehren quasi. Davon kann man sich lösen, selbst wenn es ein Erbstück ist, dass man sagt, na gut, dann lasse ich das los. Oder man kann sich zumindest überlegen, ob man das machen will. Oder ob man seine Energie halt in dieses Auto steckt und dafür vielleicht andere Sachen loslässt. Oder vielleicht muss man auch gar nichts loslassen, aber sich überhaupt bewusst zu sein darüber, dass das Sachen sind, die einen dann trotzdem halt lenken und steuern und im Griff halten und ja diese Mechanismen halt von potenzieller Verlustangst, potenziellem Unglück, Sorge dafür und dass er das halt quasi auf eine gewisse Weise motiviert, auch wenn das quasi negativ geprägt ist. Das ist ja ganz spannend. Wenn er das dann davor von anderen Dingen halt abhält, dann wäre es halt blöd. Und ein schönes Beispiel ist aus, ich glaube, das gab es in verschiedener Form. Es gab es als Theaterstück, das ist, glaube ich, ursprünglich eine Kurzgeschichte, das ist auch mal verfilmt worden. Das Konzept ist eigentlich relativ einfach. Es ist ein, wie heißt das, irgendwo eine Villa am Land oder sowas, wo ein Wissenschaftler ein Experiment durchführt und verschiedene Leute dazu einlädt. Und dieses Experiment geht darum, dass er ein Unsterblichkeitsserum gefunden hat, was er im Prinzip jetzt mit dieser kleinen Versuchsgruppe an Leuten, die sich dazu freiwillig bereit erklärt haben, ausprobieren will. Ja, und die kriegen das halt gespritzt und dann guckt man halt, also das Gute ist schon mal, es gibt erstmal keine krassen Nebenwirkungen, es stirbt keiner von diesem Ding oder so. Es geht soweit alles gut und das zeigt sich dann nach den Testergebnissen, dass die Effekte, die man sich erwartet hat, auch eintreten und die Alterung des Körpers gestoppt wird, sogar einige Prozesse vielleicht rückwärts gehen und wieder regenerieren und so weiter und man damit potenziell unsterblich geworden ist. Also diese Menge an Leuten in diesem Haus ist jetzt potenziell unsterblich. Also sie werden nicht altern, degenerieren, an Altersschwäche irgendwann sterben, vielleicht sind auch gewisse Krankheiten wie Krebs und Alzheimer und so weiter, alle ausgeschlossen. Also es ist ja eine Fiktion, es gibt es ja nicht wirklich, aber nehmen wir es mal an. Also eine ganze Reihe von Sachen sind ausgeschlossen. Was aber nicht ausgeschlossen ist, ist, dass sie sich halt irgendwo schwer verletzen könnten. Also die fallen jetzt irgendwie die Treppe runter, brechen sich das Genick, sterben dann daran spontan, bevor man ihnen helfen kann oder so. Es würde zwar vielleicht regenerieren, aber nicht rechtzeitig. Oder ein Jagdunfall, sie werden halt tödlich von einer Kugel getroffen. Oder dann sind das Sachen, Verletzungen und so weiter, die bleiben und die nicht regenerieren. Also in dieser Fiktion. Das heißt, es gibt trotzdem noch eine etwas, was sie verlieren können. Es gibt trotzdem noch etwas, was sie, von dem sie abhängig sind. Also von ihrer begrenzten Lebenszeit sozusagen sind sie erstmal scheinbar nicht direkt abhängig. Weil das jetzt unendlich ist quasi. Also die ist nicht mehr begrenzt, die Lebenszeit. Lebenszeit haben sie jetzt so viel sie wollen. Wenn sie auf sich aufpassen. Und jetzt wird's halt schräg, weil im Endeffekt haben sie eigentlich was gewonnen. Sie haben die Möglichkeit gewonnen, unendlich lange zu leben. Vorher war ihr Leben immer begrenzt. Ja, je nachdem, wie alt Leute so werden, das kann in Zukunft ja auch mehr sein, aber ich sag mal, mehr als 120 Jahre wird niemand. Selbst mit medizinischem Fortschritt oder sowas werden es halt keine 1000, 10.000, 100.000 Jahre in nächster Zeit werden. Und insofern gewinnen sie jetzt was dazu. Und zwar was ziemlich Krasses, weil der Unterschied von, ich kann 120 theoretisch werden und ich kann ja Millionen alt werden oder sowas, ist halt riesig. Unermesslich, unvorstellbar, auch unvorstellbar, wie ein Mensch das dann wirklich aushält und wie schlimm das vielleicht werden kann auf der anderen Seite. Aber so von der Idee her. Und dadurch, dass sie jetzt mehr kriegen, ist das ja erstmal Glück. Aber dann realisieren sie, dass sie dieses mehr ja auch wieder verlieren können, weil wenn sie sich jetzt schwer verletzen und dabei tödlich verunglücken oder dann nur noch mit einem eingeschränkten Körper weiterleben müssten und das ja für sie vielleicht sich jetzt gerade sehr negativ anfühlt, weil sie dabei ja auch was verlieren würden, dann ist dieser Verlust umso größer geworden, weil dieses Leben halt so viel länger geworden ist potenziell. Und dieser krasse potenzielle Verlust macht ihnen jetzt eine Höllenangst mit dem Resultat dessen, dass statt, dass das ein freudiges Haus ist voller Leben, wo die Leute was unternehmen und machen und sich drüber freuen, dass sie jetzt so lange noch leben werden und so weiter, dass ein ganz stilles Haus wird, die sich alle zurückziehen, alle möglichst vorsichtig nur noch bewegen, dass keine Risiken eingehen in irgendeiner Form, weil sie alle Angst haben, quasi dieses neu gewonnene Meer des unendlichen Lebens jetzt doch wieder irgendwie zu schmälern oder zu verlieren. Das heißt, der Zugewinn hat zu mehr Angst und zu deutlichen Einschränkungen geführt. Was ja verrückt ist, oder? Es geht aber auch andersrum. Leute, die wissen, dass sie quasi bald sterben werden. Und das ist vielleicht in Filmen nochmal viel plakativer und einfacher. Es gibt Knocking on Heaven's Door. Es gibt Filme, in denen der baldige Weltuntergang irgendwie kommt. Es gibt verschiedene Konstellationen. Da gehen die Leute auf einmal Risiken ein. Weil das, was sie noch zu verlieren haben an Leben quasi, an Freiheit, an Möglichkeiten und so weiter, ist so weit runtergefahren, so weit eingeschränkt, dass sie sagen können, ja, jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt kann ich auch was riskieren, weil wenn das noch schief geht quasi und ich dann halt noch ein bisschen früher sterbe oder deswegen halt irgendwie belangt werde oder irgendwelche Probleme und Strafen kriege, das ist nicht mehr so viel, was ich verliere dann. Das ist okay. Also kann ich jetzt Risiken eingehen, also kann ich jetzt leben, wie ich will, also kann ich krasse Sachen machen, krasse Entscheidungen machen. Und das ist das Spannende dabei, dass sie unter Umständen da viel mehr noch aus ihrem Leben rausholen, weil sie wissen, wie begrenzt es ist. Und die tiefergehende Erkenntnis davon ist ja wirklich, naja, die Begrenztheit des Lebens ist natürlich einerseits etwas, was wir gerne verdrängen, weil wir so eine fiktive Unsterblichkeit quasi dann so im Kopf haben und davon wegzugehen, sich natürlich erstmal unschön anfühlt. Gleichzeitig aber ist es ja was, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass wir eben schon immer endlich waren und dass der Tod quasi von der Geburt an ein ständiger Begleiter ist, dann wird das Leben, wie wir es halt leben können, auch ein Stück weit lebenswerter. Also wir können halt mehr mitmachen, weil wir halt sagen, naja gut, das endet ja eh mit dem Tod. Das ist schon von Anfang an klar gewesen. Und es gibt eine Romanreihe, die nennt sich His Dark Materials. Davon ist mal der erste Teil verfilmt worden und es gab eine Serie, wo sie auch wieder von Anfang angefangen haben, wo ich nicht weiß, wie weit sie gekommen sind. Also es ist ein dreibändiges Ding. Der erste Teil ist irgendwie der Goldene Kompass. Also das kennt man vielleicht noch als Begriff irgendwie, aber da gibt's dann im hinteren Teil gibt's dann eine Welt, also eine andere fiktive Welt, in die sie gelangen und da hat jede Person eine Art schattenhaften Begleiter bei sich, das ist der Tod. Sein eigener persönlicher Tod, der ihn von Anfang an begleitet, also der aber halt greifbar und spürbar ist in jedem Moment und das ist eine ganz interessante, faszinierende Sache, dass du das halt nicht so vergisst, sondern die ganze Zeit halt irgendwie annimmst. Und das ist genau dieses Prinzip, dieses gleichzeitig was annehmen, aber auch dieses Loslassen halt. Und dieses Loslassen ist am Ende auch das, was halt am Ende jedes Lebens zwangsläufig kommt, dass du sagst, du musst auch quasi das eigene Leben und die eigenen Möglichkeiten und alles, was hier ist, quasi loslassen, möglicherweise um in eine andere Welt, in eine andere Möglichkeit reinzukommen, etwas anderes zu öffnen, möglicherweise auch ins Nichts. Was auch immer, aber das Entscheidende ist eigentlich, du lässt im letzten Moment deines Lebens halt alles los und alles zurück und befreist dich damit aber auch von jeglichen Ängsten, Zwängen, Sorgen, Nöten, Problemen, indem du das loslässt. Also machst deinen Frieden damit und findest im Prinzip die ultimative Zufriedenheit. Das ist im Prinzip das, was der Tod ist. Und das ist auch das, was in manchen Religionen ja als Nirvana angestrebt wird. Ich meine nicht die Band, sondern ich meine wirklich dieses Nichts im Prinzip, was du antizipierst, indem du das dir vorstellst, dich da einfügst. das geht aber halt nicht, solange man wirklich noch lebt, nicht ultimativ. Aber es ist vielleicht so eine Vorbereitung darauf, was halt auf jeden Fall am Ende des Lebens quasi kommt, indem du halt alle Sachen loslässt, die es halt bisher gab. Käme dann wieder was Neues, ja, dann hast du wieder neue Abhängigkeiten. Nimmst du noch diese Vorstellung davon, dass da noch irgendwas passieren muss, irgendwie mit in den Tod? Hast du vielleicht nicht die ultimative Zufriedenheit an der Stelle und nicht den ultimativen Frieden, den du machst? Schwer zu sagen, von den Details her, ich glaube, das sollte man noch nicht zu sehr überhöhen und so wie die Geburt schwer kontrollierbar und planbar ist und man das einfach so annehmen muss, wie es ist. Es ist beim Tod genauso, das ist nicht planbar und da kann man nicht alles perfekt in irgendeiner Form irgendwie machen, weder die Angehörigen noch man selber. Also insofern sollte man das auch ja nicht so versuchen, perfekt zu planen wie so eine Hochzeit oder so. Auch da ist es schon schwierig genug. Je perfekter man was planen will, umso mehr kann man auch wieder verlieren. Also Perfektion ist ja per se nie erreichbar. Es gibt nie das hundertprozentig perfekte Ding, außer in der Mathematik vielleicht. Das heißt, kleine Abweichungen sind hinzunehmen. Und je mehr man aber versucht, dieses optimale, angestrebte Ideal erreichen zu wollen, desto enger setzt man sich quasi diesen Grad, den man für akzeptabel und angenehm hält. Und je eher kommt man in einen Bereich raus, den man halt als unangenehm, unglücklich oder hat nicht geklappt irgendwie ansieht. Das heißt, auch hier ist eigentlich dieses Akzeptieren dessen, wie es halt ist und wie es halt läuft und wie es halt passiert ist, eines der wichtigsten Dinge. Einfach so es hinzunehmen, wie es halt dann gekommen ist. Das ist insofern auch dieses Gesamtkonzept, diese Akzeptanz, das ist das, was dich eigentlich zufrieden macht. Aber du kannst es halt möglicherweise nicht sofort in jedem Moment, wo es dir widerfährt, weil du diesen Anpassungsprozess hast. Aber wenn du es schaffst, Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind, dann ist es etwas, was dich eben halt mit dem Ist-Zustand halt vereinigt und was dich halt zufrieden macht. Du hast halt diese Diskrepanz, die du oft erfährst, zwischen dem Ist und dem, wie du es empfindest, ist das Problem. Also wenn das Ist besser ist als das, wie du es empfindest, klar, dann hast du diese Diskrepanz in eine positive Richtung und dass du sagst, ach, ist ja eigentlich doch angenehmer, als ich es empfinde. Hast du es andersrum, hast du halt dieses, oh, ist aber doch schlechter und so und bewegt sich da vielleicht nicht drauf zu. Aber kriegst du beides zusammen, so mehr oder weniger deckungsgleich, dann ist es halt stimmig quasi. Dann bist du da eins mit der Welt und insofern auch zufrieden und im Frieden. Ja. Und ansonsten bleibt halt am Ende dann eigentlich nur noch so dieser Gedanke von Monty Python aus Das Leben des Brian. Always look on the bright side of life. Ja, ist ja ganz schön. Wo ja auch das Konzept drin ist irgendwie, dass man im Prinzip mit nichts startet und dann am Ende ins Nichts geht. Und dazwischen hat man halt mal mehr. Und das ist vielleicht genau dieses Dilemma, dass dir halt erstmal Sachen geschenkt und gegeben werden in dem Leben. Und du die alle aber wieder früher oder später halt abgeben musst und verlierst. Und diese Erkenntnis haben wir halt oft nicht so. Und das ist auch nicht das, was unsere Marktwirtschaft widerspiegelt und was uns beigebracht wird. Sondern wir sind ja immer in einer Leistungsgesellschaft, wo eine Steigerung und ein Mehr. Und wir müssen uns verbessern und wir müssen der Welt etwas hinterlassen und wir müssen etwas tun. Und es muss etwas produktiv bei rauskommen am Ende. Also immer eine Statuserweiterung. Und ich habe ja schon gesagt, das ist okay. Wir dürfen uns auch von Sachen abhängig machen. Wir dürfen auch so Sachen haben. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass es nicht immer in allen Bereichen gleichermaßen passiert, sondern da auch mal Sachen wieder runtergehen, wir auch Sachen abgeben, wir auch bewusst Sachen abgeben oder wir uns vielleicht auf das konzentrieren, was wir halt als wichtig empfinden und das halt irgendwie geregelt kriegen. Und dafür andere Dinge aber auch bewusst sein lassen und nicht der Fiktion anheimfallen, dass wir auf allen Ebenen, in allen Bereichen und an allen Fronten jederzeit immer eine Steigerung erreichen können oder alles haben und festhalten können, was wir wollen. Das ist eine Fiktion, eine gefährliche Fiktion, die uns auch viel zu sehr mitgegeben wird an vielen Stellen. Und nein, ich bin auch nicht frei von diesen ganzen Sachen. Und das ist genau auch das Prinzip. Es sind grundlegende emotionale Dinge, die uns einfach steuern. Die können wir uns noch so oft bewusst machen und ein bisschen kann man dann sich dann die richtige Richtung bewegen. Aber ansonsten bleibt man oft einfach abhängig davon, außer man ist wirklich ein total spiritueller Mönch vielleicht, der das irgendwie hinkriegt zu machen. Und das bin ich leider oder zum Glück nicht. Ihr vermutlich auch nicht. Und insofern braucht ihr euch auch nicht Gedanken machen, dass ihr da nicht perfekt werdet oder sowas. Dass ihr werdet alles Menschen. Akzeptieren wir uns vor allem selber, so wie wir sind, haben wir eigentlich das Größte und Wichtigste schon mal priorisiert und gewonnen. Insofern, so wie du bist, bist du völlig in Ordnung und hast alle Entscheidungen in deinem Leben nach deinem besten Wissen, Tun und Können getroffen. Weißt du jetzt mehr? Hättest du jetzt das Gefühl, du hättest es anders machen können aus dem Rückblick? Ja, wunderbar. Da hast du was dazugelernt für die Zukunft und für weitere Entscheidungen, aber für die Vergangenheit stand dir das leider nicht zur Verfügung und insofern hast du das Optimum rausgeholt. Respekt, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt lassen wir mal zusammen diese Folge los. Sie ist lang genug geworden. Ich hoffe, dass ihr auch bei einer der nächsten Episoden wieder reinschaut, wieder reinhört. Wir sehen uns wieder bei
Evil Mantis. Evil Mantis.